Wir lesen von diesem Herrn aus seinem Wort. Wir lesen miteinander aus dem Markus-Evangelium die ersten 8 Verse. Da heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die ganze Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und wir lesen passend dazu noch einen Text aus dem Propheten Jesaja, der ja hier ansatzweise zitiert wurde schon. Das steht im Jesaja Kapitel 40, da lesen wir die ersten 11 Verse. Da heißt es, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für euer Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf. Ebnet Berge und Hügel ein. Räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich höre eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbot in Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionsstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und einer seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. So weiter mal aus dem Propheten Jesaja. Herr, ich danke dir für dein Wort. Rede du zu uns heute Morgen. Sag du durch deinen Heiligen Geist, was du sagen möchtest. Wir sind bereit zu hören. Amen. Es mag ja vielleicht schon etwas mutig erscheinen, ausgerechnet direkt vor Weihnachten aus dem Markus-Evangelium zu predigen, das ja von allen 4 Evangelien das einzige ist, wo die Weihnachtsgeschichte nicht vorkommt. Ja, Lukas hat die Hirten und die Krippe, Matthäus hat weder die 3 noch die Heiligen noch die Könige, aber hat diese Weisen aus dem Morgenland, die kommen, um das Kind zu besuchen. Johannes, der macht's etwas philosophischer und redet von dem Licht, das in die Welt kommt, von dem Wort, das Fleisch wird, verpackt die Weihnachtsgeschichte in ganz andere Begrifflichkeiten und Markus redet gar nicht drüber. Der ist einfach ein praktischer Mensch, dieser Markus. Der steigt da ein, wo es interessant wird. Zumindest für seine Leserschaft. Es ist ja interessant zu sehen in den anderen Evangelien, dass nach der Weihnachtsgeschichte erstmal lange nichts kommt. Lukas erwähnt noch ganz kurz so dieses Ereignis, als Jesus 12 Jahre alt ist und im Tempel war. Und dann hören wir auch wieder nichts über viele Jahre, bis dann Jesus so ungefähr um die 30 Jahre alt ist und sich dann in der Wüste von Johannes dem Täufer, um den es hier gerade schon ging, taufen lässt. Und da beginnt dann sein Dienst, dass er zunächst vom Heiligen Geist dann in die Wüste rausgeführt wird, nochmal versucht wird und dann anfängt zu predigen überall und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, darum tut Buße und bekehrt euch. Und dann steigen die Evangelien eigentlich so richtig ein in ihre Erzählung. Klar, Lukas, dem es darum geht, dass Gott Mensch wird, wirklich und echt Mensch und nicht bloß scheinbar irgendwie sich so herablässt, sondern ganz und echt zu uns herunterkommt und alles auf sich nimmt, was ein Mensch lebt, der braucht die Geschichte von der Krippe und den Hirten, um zu zeigen, dass es Gott ernst meint mit der Niedrigkeit, die er auf sich nimmt. Matthäus braucht diesen Anfang dieser Geschichte, um zu zeigen, dass sich in Jesus all die Prophezeiungen erfüllen über den kommenden Davidssohn. Da haben wir uns ja schon unterhalten drüber, am ersten Advent. Wie es zeigt, schon allein angefangen mit dem Stammbaum, dass Jesus jetzt als der versprochene Retter kommt. Markus sagt sich vielleicht einfach, naja, richtig los geht's ja erst, als dieses kleine Kind aus der Krippe dann erwachsen ist. Und richtig los geht's dann mit Johannes dem Täufer. Umso mehr hat der eigentlich seinen Platz im Advent verdient. Der kommt ja auch schon in der Weihnachtsgeschichte vor, dann im Matthäus, wenn man liest, die Ankündigung seiner Geburt. Damit fängt ja alles an, aber dann ist er auch noch so ein kleines Baby, von dem man nicht weiter viel hört. Jetzt ist er erwachsen und er erzählt den Menschen von dem Messias, der kommen wird. Eigentlich ist die ganze Botschaft Johannes des Täufers eine Adventsbotschaft. Denn es geht um Ankunft, um die Erwartung, jetzt kommt er bald, auch wenn er schon lang geboren ist. Aber jetzt zeigt sich dann, was Gott tun wird. Und insofern passt sie hinein, mitten in unsere Adventszeit. Da dürfen wir uns von Johannes gerne auch mal nochmal neu sagen lassen, wer denn das ist, der da kommt. Und was denn zu erwarten ist von diesem Jesus, wenn er dann kommt und all das tut, wozu Gott ihn gesandt hat. Wir denken nochmal zurück, denn wir sind ja jetzt am vorletzten Sonntag dieses Jahres 2013, durch das uns das ganze Jahr über das Thema Gute Nachricht begleitet hat. Grundansatz dieses Themas war ja der Auftrag, den Gott uns gibt, seine Boten zu sein und die Feststellung, dass es so viel Gutes gibt, über das wir reden können. Und wir hatten uns vorgenommen, uns dieses Jahr noch wieder neu von diesem Guten, der guten Nachricht begeistern zu lassen. Und jetzt wird's Weihnachten. Und da darf ich mir ruhig die Frage stellen oder stellen lassen, was ist denn das Begeisternde daran? Worauf freue ich mich denn an Weihnachten? Und damit meine ich nicht 15 verschiedene Sorten Brätle, die es sicher auch gibt, ja? Sondern worauf freue ich mich an guter Nachricht an Weihnachten? Mitten da hinein spricht Johannes der Täufer. Und er tut es nicht mit einem Text, den er einfach selber erfindet, den er sich selber zusammenschreibt und zusammenschustert für das Ereignis, sondern er tut es, indem er ganz einfach zitiert aus dem Alten Testament, wo ja schon ganz viel vorausgesagt ist. Deswegen habe ich euch diesen Jesaja-Text gelesen in seiner Ausführlichkeit und wir schauen da einfach nochmal hinein, was denn da so drin steckt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt, ihr habt vom Herrn die volle Strafe für euer Vergehen empfangen, jetzt ist alles beglichen. Jetzt muss man natürlich für einen Moment zurückdenken an die Zeit, in der Jesaja diese Worte schreibt. Der Prophet Jesaja hat ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt, in der Zeit, als die Geschichte von Israel, und Israel ist damals schon ein zweigeteiltes Volk mit einem Nordreich und einem Südreich, als sie sehr wechselhaft verläuft. Im Nordreich leben sie fast grundsätzlich ohne Gott, im Südreich, da gibt es so Höhen und Tiefen, mal gibt es einen König, der das Volk in die richtige Richtung führt und sie wenden sich wieder zu Gott und dann gibt es ganz schnell auch wieder einen, der geht in eine ganz andere Richtung. Die Götter der Völker drumherum, die sind so wahnsinnig interessant und die scheinen so viel mehr zu versprechen. Denen läuft man hinterher und mitten rein schickt Gott immer wieder seine Propheten und warnt und ruft das Volk zurück, erinnert sie an all das, was Gott für sie getan hat, an den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Und auch daran, dass ein Bruch dieses Bunds, dieses Vertrags, naja, so ist es heute auch noch, Vertragsstrafen nach sich zieht. Gott warnt vor einer Gefangenschaft, die kommt. Er sagt, ich werfe euch raus aus dem Land, das ich euch gegeben habe. Ihr werdet in einem anderen Land leben müssen. Euch wird es nicht gut sein. Ich werde nicht mitten in eurer Mitte leben. So dieser Tempel, wo da ist, die Herrlichkeit Gottes mittendrin, das wird es alles nimmer geben. Es wird euch nicht mehr so gut gehen wie hier. Ihr könnt euch nicht mehr zurücklehnen und sagen, wir können ja machen, was wir wollen. Wir sind ja Gottes Volk. Uns wird schon nichts passieren. So kommt ein Prophet nach dem anderen und warnt dieses Volk. mit wechselndem Erfolg. Eigentlich, wenn man das große Ganze sieht, mit gar keinem Erfolg. Denn insgesamt hören sie gar nicht. Und einer dieser Propheten ist der Jesaja. Das dann, was er, wofür er warnt, tragisch war, das wird Jesaja nicht mehr erleben. Das passiert erst nach seinen Lebzeiten, dass dann die Babylonier kommen, das Land verwüsten, die fast das gesamte Volk als Gefangene wegführen, als Strafe für ihre Sünden. Darüber redet Jesaja nur als Zukunft. Und dann, wenn man das Jesaja-Buch liest, das recht lang ist, 66 Kapitel hat, dann im 40. Kapitel des Jesaja, genau mit diesem Text, den wir heute Morgen gelesen haben, da gibt es ganz plötzlich eine ganz einschneidende Veränderung. Denn da wechselt Jesaja das Thema. Er redet jetzt nicht mehr über Gericht und all das, was passieren wird, wenn man nicht mehr umkehrt zu Gott und alles, sondern Gott lässt diesen Jesaja schon ein Stück weiter schauen. Auf das, was nach dem Gericht passieren wird. Auf das, dass sich das Blatt einmal wenden wird wieder. In erster Linie richtet sich dieser Text hier, tröstet mein Volk, an die Menschen, die dann in Babylon in der Gefangenschaft sitzen. Weit weg von all dem Guten, das Gott ihnen gibt. Eure Gefangenschaft wird ein Ende haben, ruft Gott ihnen zu. Aber wie so oft im Alten Testament begreift selbst Jesaja nicht, dass Gott ihn, als er hier so den Vorhang der Zukunft so für einen kleinen Moment hebt und Jesaja also einen kleinen Blick durchwerfen lässt, dass Gott ihn da schon weiter schauen lässt, als er sich selbst vorstellen kann. Diese Worte, die sich zunächst an die Gefangenen in Babylon richten, haben noch eine größere Tragweite, die erst hier, das erklärt uns dann Johannes der Täufer, völlig zum Tragen kommen. Denn in Jesus schafft Gott Trost für alle Trauernden. In Jesus beendet Gott eine viel größere Gefangenschaft als die in Babylon. Eure Schuld ist abgebüßt, die Strafe ist beglichen, jetzt ist Freiheit. Da ist eine Botschaft, die weit über die Rückkehr aus Babylon im Jahr 540 unter König Kyros hinausgeht. Das redet von der Gefangenschaft der Sünde, von den Fesseln, die jeden Menschen fesseln und die erst in Jesus Christus zerbrochen werden. Das redet schon über Weihnachten hinaus, auch von Ostern. Das hast du ja heute Morgen, Claudia, schon gesagt, dass man das gar nicht trennen kann. Dass es unweigerlich zusammengehört. Das redet von dem Sieg dieses Jesus, der unsere Strafe trägt. Und deswegen ist sie beglichen. Und der uns damit Vergebung und Freiheit bringt. Jesus kommt, das ist Trost für die Trauernden, Trost für die, die keine Aussicht mehr haben, noch auf eine Beziehung mit Gott, Trost für all die Menschen, die eigentlich ihr Leben an die Wand gefahren und in die falsche Richtung gelebt haben. In Jesus ändert sich das alles. Das ruft Johannes auch uns heute Morgen neu zu. Das ist gute Nachricht. Das ist Grund zur Freude. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Denn mit der Freude geht es ja dann weiter in diesem Text. Da vorne geht gar nichts weiter. Eigentlich sollte da jetzt Freude stehen in dieser ganzen Geschichte. Ne? Und bei mir hier geht auch nichts mehr weiter. Wie sieht's aus? Kriege ich meinen Text jetzt noch? Dann nehme ich halt den schlauen Predigtzettel, den ihr auch habt. Es geht immer auch ohne Technik. Gell? Hier. Hör deine Stimme, die ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Ja, das hat er zitiert, füllt die Täler auf, geht's im Jesaja weiter, ebnet Berge und Hügel, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Jetzt ist Israel ein Land, wo es eine Menge Wüste gibt. Für uns ist es ja schwer vorzustellen. Das Bild seht ihr ja wenigstens. Ne? Das ist aus der Gegend von Eilat. Eine sehr steinige, sehr bergige Wüste da. Und die Idee, was da drin steht, einen Weg durch die Wüste zu bauen, damit kannte man sich in Israel aus. Da gibt es so manche Wüstenwege, die sehen dann so aus. Bei uns wäre das also ein schlechterer Feldweg. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit schon da drin steckt, diesen Weg durch die Wüste zu bauen. An eine Autobahn brauchen wir mal gar nicht denken hier. Ja? Und damit ist er ja noch nicht fertig. Füllt die Täler auf. Ja? Könnt ihr heute Mittag mal einen Spaziergang ins Christophstal runter unternehmen. Ja? Und müsst euch mal vorstellen, was da drin steckt. Füllt die Täler auf. Ja? Ebnet Berge und Hügel ein. Ja? Und dann macht der Schwarzwald Hochstraße. Ja? Dann stellt euch mal vor hier, ebnet Berge und Hügel ein. Räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Denn der Herr wird kommen mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott kommt mit seiner Herrlichkeit. Das wird so genial und groß, was Jesaja hier von, dass es sich lohnen würde, dafür alle Berge platt zu machen. Dass es sich lohnen würde, Tausende von Menschen hier zu mobilisieren und die Täler anzufangen aufzuführen. Dass die kühnsten Bauprojekte nicht zu groß wären, um das vorzubereiten, was kommt. Denn Gott kommt mit seiner Herrlichkeit. Und das, sagt Jesaja, ist Grund zur Freude für alle. Ich glaube, da haben wir schon fast die Begrifflichkeiten verloren. Die Herrlichkeit Gottes, die taucht ja in der Bibel immer wieder auf. Im Alten Testament, da geht Gott sichtbar seinem Volk voran durch die Wüste. Am Tag in dieser Wolkensäule, bei Nacht in dieser Feuersäule. Das muss gewaltig gewesen sein. Und so ein bisschen einen Einblick in die Größe Gottes gegeben haben. Richtig gewaltig wird's dann, als die Stiftshütte gebaut wird und später der Tempel. Und Gott dann Wohnung nimmt, mitten unter seinem Volk. Und dann musst du dir das vorstellen, hättest ja gar nicht rein dürfen, aber der hohe Priester durfte dann rein in dieses Allerheiligste, in dieses Zelt später im Tempel, wo Gott selbst wohnt. Ein großer, dunkler Raum, ohne irgendwelche äußeren Lichtquellen, aber die brauchte man gar nicht. Denn die Herrlichkeit Gottes, die wohnte da drin und erhellte den ganzen Raum. Und dann liest du 2. Chronik, Kapitel 7, die Einweihung des Tempels unter Salomo. Als sie Gott dann anrufen und sagen, hier Herr, wir haben für dich jetzt dieses Haus gebaut, wie du es wolltest. Und jetzt komm und nimm Wohnung unter uns. Und dann füllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel so stark, dass die Priester nicht mehr rein können ins Gebäude, weil Gottes Gegenwart so stark da drin ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir werfen so leichtfertig mit Begriffen wie Herrlichkeit und so um uns. Und dann sind wir wieder mitten in der Weihnachtsgeschichte, was ich euch heute ganz am Anfang gelesen habe, zum Anzünden der Adventskerzen. Ja, das sind dann die Hirten auf dem Feld, mitten in der Nacht mit ein paar stinkenden Schafen, ganz allein. Und plötzlich ist die Herrlichkeit Gottes da und leuchtet um sie. Das muss ein absolut umwerfender Moment gewesen sein. Und Jesaja sagt, Gott kommt in seiner Herrlichkeit zu uns. Das ist es, was Weihnachten bedeutet. Das ist diese Ankunft Jesu. Das macht es aus. Jesus kommt. Das ist Freude für alle. Aber damit sind wir immer noch nicht fertig in dieser ganzen Geschichte. Denn es geht weiter und dann kommt diese Geschichte mit dem Gras, das verdorrt. Und den Blumen, die verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Und das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Und auch mit diesem Bild sind wir wieder mitten in der Wüste. Denn was man sich bei diesem Bild nicht vorstellen kann, ist, dass es in Israel eine Jahreszeit gibt, wo diese Stelle, genau dieser Ort, eine einzige blühende Blumenwiese ist. Schöner wie bei uns jede Frühlingswiese. Ich war dort mal in dieser Zeit. Wenn dann das Gras so hoch steht und es leuchtet in den buntesten Farben. Gewaltig. Das ist, wenn es Regenzeit gab in Israel und dann in dieser Wüste tatsächlich mal Wasser ist. Aber diese Zeit ist ganz kurz. Und das Wasser in der Wüste hält sich nicht lang. Und 2 Wochen nach Ende der Regenzeit sieht es in der Wüste so aus. Und das bleibt dann so. Den Rest des Jahres. Aber wer in Israel wohnt, der kennt diesen Wechsel der Jahreszeiten. Und der versteht, was es heißt, dass das Gras schnell verdorrt, wenn der heiße Wind darüber geht. Das ist so eine Redensart geworden, diese Geschichte mit dem Gras, das schnell verdorrt und den Blumen, die verwelken. Auf Schwäbisch würde man vielleicht sagen, was geht mich Mike Schwätz von gestern an? Ja? So ein bisschen, ja? Das Gras, das war noch da und jetzt ist wieder weg. Und so ist halt, ne? Dinge ändern sich. Manches ist nicht so, wie man es erwartet hat, was am Anfang gut aussah. Das ändert sich. Und vielleicht ist es auch so mit manchem Versprechen, das man schon gehört hat. Das klingt so toll und wunderbar und dann lass mal den Wind drüber gehen und die Zeit und dann sehen wir, was rauskommt und es bleibt nicht viel übrig. So muss sich mancher das auch gedacht haben, in der Zeit der Gefangenschaft in Babylon, die Jesaja anspricht. So muss sich ja mancher das gedacht haben in den langen Jahrhunderten, als man wartet auf diesen versprochenen Retter, den Gott geben will. Und was kommt? Nichts kommt. Vielleicht entspricht es auch so ein bisschen das, wie ihr euch gefühlt habt, Susanne und Hans-Martin, was ihr uns da vorher erzählt habt. Ne? Wenn man zu Gott sagt, so, jetzt sind wir bereit, sende mich, wo willst du das hinkommen? Und was sagt er? Nix sagt er. Ja? Und das ist wie wenn das der Wüstenwind so einmal über dieses Gras geht und ja, dann war es das. Und dann ruft Jesaja da mitten hinein, das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Und auch das steckt drin in dem, was Johannes uns hier neu zuruft. Jesus kommt. Das ist die Einlösung von Gottes Versprechen. Ja? Gott hält seine Versprechen. Und in Jesus, da wird plötzlich alles wahr, was Gott zugesagt hat, auch wenn es lang gedauert hat, ruft Gott das uns neu zu. In Jesus ist alles, schreibt Paulus später mal, sind alle Gottes Versprechen Ja und Amen. Da steht Gott dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal fühlst du dich vielleicht auch so, wie wenn da das Gras schon längst verdorrt ist und da nichts mehr aus der Wüste rauskommen kann. Wie wenn Gott dich vergessen hat und dich vielleicht so mitten in die Wüste geschickt hat. Aber Gott hält seine Versprechen. In Jesus hat er das ganz deutlich gezeigt. Und es ruft er dir heute Morgen zu, als gute Nachricht. Und das sind wir immer noch nicht fertig. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbot in Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionsstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Das klingt fast so ein bisschen nach Tochter Zion. Freue dich, oder? Nimmt uns mit in ein Volk, das bis dahin nur Niederlage erlebt hat. In ein Volk, das dann zur Zeit des Johannes sogar von fremden Mächten beherrscht wird. Auch zur Zeit, in die Jesaja hineinspricht, der dann aus der Gefangenschaft kommt. Und plötzlich gibt es wieder neu Grund zur Freude. Nicht, weil Israel plötzlich stark geworden wäre und seine Feinde so einfach so abschüttelt und abwirft. Aber weil Gott den Sieg hat. Einen Sieg, das wissen wir heute, der noch viel gewaltiger ist als das, was Jesaja sich damals vorgestellt hat. Einen Sieg nicht nur über politische Gegner, sondern einen Sieg über Hölle, Tod und Teufel, über jede Macht, die sich gegen uns stellt. Deswegen schreibt Paulus dann, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, weil Jesus den Sieg errungen hat, weil es in ihm vollbracht ist, was Gott versprochen hat zu tun. Jesus kommt, das ist der Sieg der Freiheit. Und was heute gilt, ist, dass nichts und niemand mehr uns aus seiner Hand reißen kann. Dass keine Macht sich mehr gegen uns stellen kann, weil er den Sieg errungen hat. Das ist gute Nachricht. Das ist Grund zur Freude. Und es ist immer noch nicht das Ende. Jetzt wechselt das Bild wieder. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Von dem mächtigen Sieger mit seiner großen Armee des Himmels, im Alten Testament, im Luther, sie liest man dann immer vom Herrn Zebaoth, gell? Zebaoth, Zwaoth ist hebräisch und heißt einfach der Herr der Heerscharen, der mit seinem großen himmlischen Heer kommt. Ja? Und das ist dann, kann man sich auch vorstellen, ne, was die Hirten dann gesehen haben bei Nacht, diesen großen Siegesheld mit seiner ganzen Armee, die hier kommt und seine Herrlichkeit zeigt und ihn preist. Und von diesem mächtigen, ehrfurchteinflößenden Bild wechselt Jesaja und auch Johannes, der ihn dann zitiert, dann plötzlich mitten hinein in ein ganz anderes Bild. Das Bild vom guten Hirten, der die Lämmer auf den Arm nimmt und an seiner Brust trägt und die Mutterschafe behutsam leitet. Jesus kommt, das ist auch Gottes Zuwendung zu den Menschen. Ganz direkt und persönlich. Da geht es nicht nur um diese großen globalen Dimensionen. Gott besiegt den Tod und die Sünde und macht einen riesengroßen Plan für die ganze Welt. Sondern von der ganzen Welt kommt es ganz schnell zurück zu dem Einzelnen, zu dir und zu mir. Da präsentiert sich Gott als der Hirte in Jesus, der bereit ist, jedem Schaf nachzugehen. Der schaut auf die kranken Schafe, der auch mal eins auf den Arm nimmt und es tröstet. Und wem fällt da nicht Psalm 23 ein? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Das wird in Jesus ganz konkret Wahrheit. Er kommt und zeigt uns Gott als diesen liebevollen, guten Hirten. Das ist gute Nachricht. Und was Johannes tut, als er diesen Jesaja-Text in einem kurzen Vers zitiert, ist uns wieder neu zusagen, dieser Jesus, der jetzt kommen wird, dieser Messias, auf den ich hinweise, er ist der, in dem sich das alles erfüllt. Er bringt diesen Trost, er bringt diese Freude, er bringt diese Freiheit, er bringt diesen Sieg, er bringt diese Zuwendung Gottes, alles das bringt er mit. Das ist es, was wir feiern an Weihnachten. Und was ich dir und mir wünsche, ist, dass wir uns dafür neu begeistern können dieses Jahr. Dass wir Weihnachten nicht nur erleben als, naja, so eine schöne besinnliche Zeit oder ein tolles Familienfest. Dass wir uns nicht nur über schöne Geschenke freuen können und über gutes Essen, sondern dass es uns begeistert. Total wieder ganz vom Herzen her begeistert, was Gott uns in diesem Jesus alles schenkt. Denn ich glaube, dass Gott nichts dringender braucht hier in Freudenstadt, in unserer Zeit, als Menschen, die begeistert sind davon. Menschen, die der Welt sagen, wie schlecht sie ist. Menschen, die den Menschen um ihn her sagen, wie, was sie alles falsch machen und so. Das gibt schon Haufen genug. Das braucht Gott keine mehr. Was er braucht, ist Menschen, die so begeistert sind von dem Guten, das er gibt, dass sie gar nicht anders können, als weiter zu sagen, wie viel Trost, wie viel Freude, wie viel Sieg, wie viel Freiheit, wie viel Zuwendung Gottes man in Jesus finden kann, wenn man nur zu ihm kommt. Und wenn wir das von Herzen feiern können, dann wird Weihnachten dieses Jahr ein rechtes Weihnachten. Herr Jesus, hilf uns dabei. Jesus, ich danke dir dafür von ganzem Herzen neu für all das, was du mitbringst, wenn du kommst. Wir sehen das Kind in der Krippe. Wir sehen die ärmlichen Hirten drumherum mit ihren Schafen. Wir sehen vielleicht noch ein bisschen Schönheit in den Geschenken, die die Weisen mitbringen. Und sonst sehen wir oft gar nicht raus drüber hinaus. Und dabei liegt in dieser Krippe so viel mehr. Die ganze Herrlichkeit Gottes kommt zu den Menschen. Gott selbst wird Kind, wird Mensch und bringt uns Trost und Freude, Sieg und Freiheit, Zuwendung. Alles das bringst du, Jesus, als du auf diese Welt kommst. Öffne uns neu die Augen für die Größe und die Schönheit dessen, was du für uns hast. Lass uns neu begeistert sein. Lass uns daran freuen. Lass jedes Weihnachtsgeschenk verblassen im Vergleich mit der Größe dessen, was du bringst. Und gib uns diese Freude daran, die Freude, die niemand auspusten oder wegtragen kann, die nicht nach dem zweiten Weihnachtstag endet. Gib uns deine Freude. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns kommst. Amen.